Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit Roland Suttner aus Bad Ischl.
So charmant das sein kann, für mich hat sich das in der Lebensphase angefühlt, also ein bisschen eng. Und ich habe mich wirklich gefreut aufs Rausgehen. Also das war klar. Was da genau kommt, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Nur, dass es international ist, ich war Sprachen interessiert. Ich wollte irgendwie einfach sehen, was da so draußen alles gibt. Aber welchen Weg genau, das war, würde ich mal sagen, in dem Moment, wie ich von dort weggegangen bin, noch nicht so klar.
Als Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Österreich spricht er im Salzkammergut-Podcast über seine Heimat und das Weggehen. Über humanitäre Hilfe, seinen Kongo-Einsatz und die Frage, was Helfen wirklich bedeutet.
Immer dort, wo das medizinische System nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen, das können Naturkatastrophen sein, das können Konflikte sein, das können einfach strukturelle Schwächen sein, versuchen wir die Lücken zu schließen. Im Idealfall dann auch irgendwann wieder wegzugehen. Leider wird das immer weniger der Fall, weil die Krisen tendenziell eher mehr werden.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Sprichst du Französisch?
Oui, un peu.
Wir sind nämlich bei den Médecins Sans Frontières.
Ui, hast du das jetzt richtig ausgesprochen? Ich würde mich nicht mehr drüber trauen. Ich erzähle jetzt eine Geschichte. Ich habe für Disney gearbeitet und war natürlich in Frankreich. Und ich habe mich immer so gestellt, dass ich kein Französisch kann. Habe es in der Schule aber gehabt, habe maturiert. Ein bisschen was habe ich verstanden. Und habe mit allen immer auf Englisch gesprochen. Wir waren ein amerikanischer Konzern. Und habe dann immer gehört, wie die Franzosen über mich schimpfen. Das war clever.
Das finde ich gut. Ich war wahnsinnig schlecht in Französisch früher. Also so ehrlich bin ich wirklich. Ich habe sogar, glaube ich, einmal einen Fleck gehabt.
Wirklich?
Ja, es war einfach nicht mein Fach. Also diese Sprache, ich würde sie so gern sprechen, Médecins Sans Frontières, das ist doch wunderbar.
Ja. Aber kannst doch Ärzte ohne Grenzen sagen.
Kannst doch Ärzte ohne Grenzen sagen. Wir sind nämlich hier bei Ärzte ohne Grenzen in Wien beim Roland Suttner, der ist nämlich Chef, oder der kann man CEO sagen, Chef von Ärzte ohne Grenzen Österreich, und der ist ein echter Salzkammergutler.
Ich stelle ihn mal vor, unser heutiger Gast kommt aus dem Salzkammergut, genauer gesagt aus Bad Ischl, wie wir sagen, Bad Ischl, und trägt heute...
Das haben wir überhaupt noch nie gesagt.
Und trägt heute Verantwortung für eine der wichtigsten humanitären Organisationen der Welt. Er war in der Wirtschaft erfolgreich, war für Ärzte ohne Grenzen im Kongo im Einsatz und ist seit Februar Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Jetzt bin ich gespannt, ob das alles stimmt. Herzlich willkommen im Salzkammergut-Podcast, Roland Suttner.
Ja, hallo, willkommen bei uns, und freut mich sehr, dass ihr es nach Wien zu uns ins Büro geschafft habt.
Wir sind ja immer wieder in Wien. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. Wie oft bist denn du noch zu Hause im Salzkammergut, wenn du hier in Wien lebst und so eine wichtige Aufgabe hast?
Jetzt könnte ich sagen ständig, weil ich gerade letztes Wochenende dort war, aber tatsächlich wahrscheinlich, würde man so sagen, so im Zwei-Monats-Rhythmus. Mhm. Genau. Ich versuche es immer wieder, aber es ist doch ein Stück und gibt dann andere Lebensinhalte. Deswegen schaffe ich es nicht so oft, wie ich es gerne würde.
Ich verstehe es natürlich, bei so einem Job und vor allem Ärzte ohne Grenzen ist ja, ich glaube, ein sehr einnehmendes Feld. Fangen wir vielleicht ausnahmsweise jetzt nicht genau bei dir an. Wir kommen definitiv noch lang genug zu dir, aber erklär uns mal, denn viele, glaube ich, kennen den Namen Ärzte ohne Grenzen. Wenn man jetzt Abtestungen macht, ist das wahrscheinlich eine der beliebtesten humanitären Organisationen weltweit. Aber ich glaube nicht, dass alle die Prinzipien dahinter verstehen, beziehungsweise was Ärzte ohne Grenzen von anderen Hilfsorganisationen unterscheidet. Bring uns da mal, setz uns da mal ins Bild.
Das mache ich gern. Also Ärzte ohne Grenzen ist eine medizinische Nothilfeorganisation. Das ist unser Fokus. Humanitäre Organisation eben mit medizinischem Fokus. Es sind verschiedenste Kontexte, über 70 verschiedene Länder auf der Welt, wo wir tätig sind. Und immer dort, wo das medizinische System nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen. Das können Naturkatastrophen sein, das können Konflikte sein. Das können einfach strukturelle Schwächen sein, versuchen wir die Lücken zu schließen. Im Idealfall dann auch irgendwann wieder wegzugehen. Leider wird das immer weniger der Fall, weil die Krisen tendenziell eher mehr werden. Und wir sind ein internationaler Verein. Unabhängig deswegen, weil wir uns rein privat finanzieren. Wir sind also auch in unserer Aktivität abhängig von unseren globalen Spenderinnen, auch hier in Österreich, aber auch weltweit. Und das bedeutet, dass wir dann sozusagen sehr eigenständig Entscheidungen treffen können, in welchen Kontexten wir agieren wollen. Das hilft uns sehr oft auch überhaupt den Zugang zu bekommen zu diesen Kontexten, dass wir dort überhaupt arbeiten können. Genau, und wichtig ist für uns auch noch, dass wir neutral und unparteiisch arbeiten. Das bedeutet neutral im Sinne von, wir beziehen nicht Stellung, wenn es zum Beispiel Konfliktparteien gibt. Wir versuchen nur, den humanitären Bedarf zu sehen und dann zu agieren und den Leuten zu helfen. Und unparteiisch bedeutet, dass wir sozusagen unabhängig von Herkunft, Religion, politischer Einstellung und so weiter Menschen medizinische Hilfe zukommen lassen, also da keine Diskriminierung vornehmen.
Das heißt, in Wirklichkeit geht es um den Eid der Ärzte, Leben retten.
Genau, das ist eigentlich die Basis dessen. Und vielleicht ein weiterer wichtiger Punkt, das ist auch der Grund, warum man uns immer wieder sieht oder warum wir auch Stellung beziehen, ist, Ärzte ohne Grenzen wurde 1971 von Ärzten und Journalisten gegründet. Mhm. Und deswegen die medizinische Arbeit im Fokus, aber auch Témoignage, also Witnessing oder Zeugnis ablegen in der Übersetzung. Wir sozusagen wollen auch darüber berichten, was wir sehen, ja, und die Weltöffentlichkeit auch darüber informieren. Oft sind wir ja auch in Kontexten, wo wir mit die Letzten sind und wo es sonst nicht mehr allzu viele Leute gibt oder Organisationen gibt, die darüber berichten können. Und das sehen wir auch als wichtige Aufgabe, dass wir der Welt sagen, wie es dann dort vor Ort teilweise zugeht.
In welcher Art und Weise macht ihr das? Weil das war auch ein Stichwort bei mir, die Témoignage. Aber wie hört man dann von euch, wie es vielleicht da draußen wirklich ist, ohne die Brille einer einseitigen Berichterstattung, sondern wirklich von Ärzten ohne Grenzen?
Also wir fokussieren uns da tatsächlich immer nur auf unsere eigenen Augenzeugenberichte und Augenzeugenberichte von also Mitarbeitenden und Patientinnen. Das heißt, es ist keine politische Stellungnahme, sondern tatsächlich, wir stellen fest, wie die medizinische Situation vor Ort ist, haben Menschen Zugang zum Gesundheitssystem, werden Menschen daran gehindert, wird unsere Arbeit eingeschränkt oder behindert. Also über diese Dinge sprechen wir also tatsächlich nur über Dinge, die uns tatsächlich betreffen oder die wir halt konkret erleben.
Und wenn man jetzt deinen Titel hört, klingt das nach einer riesigen Aufgabe natürlich. Wie erklärst du deinen Job jemandem, der mit humanitärer Hilfe bisher ein bisschen wenig zu tun hatte?
Ja, also ich habe es ja schon gesagt, wir sind eine internationale Organisation, eigentlich ein internationaler Verein, auch ein österreichisches Verein gegründet. Und als Geschäftsführer für Österreich habe ich sozusagen ein gewisses Portfolio. Zum einen leite ich die Agenden und das Team in Österreich. Das kann ich kurz dann noch erläutern. Und zum anderen sind wir sozusagen ein internationaler Zusammenschluss. Und das kann man sich jetzt ein bisschen so vorstellen, wie die EU, also wo halt einzelne Mitgliedstaaten sozusagen zu etwas zusammenkommen, um etwas zu bewegen. Und unser internationales Netzwerk, das besteht also aus Österreich als einer Mitgliedssektion und vielen anderen und miteinander. Und ich bin sozusagen in den internationalen Gremien einer der Vertreter als Geschäftsführer und entscheide dort gewisse internationale Agenden, Strategien, in welcher Richtung wollen wir uns entwickeln und so weiter mit. Mhm. Die operativen Dinge, die steuern wir nicht hier von Österreich direkt, da haben wir sozusagen nur einen indirekten Einfluss. Es gibt sozusagen einige globale Einsatzzentren, da sind wir als Österreich auch bei manchen von denen als Partner mit drinnen. Und so können wir indirekt dann auch die Projekte mit beeinflussen, also in welche Länder gehen wir, wo ist der Bedarf am dringendsten. Aber das haben wir eigentlich auf diese Einsatzzentralen ausgelagert, wenn man so will, sowas wie Headquarters, aber eben mit Fokus auf Einsätze, die dort die ganzen vorbereitenden Maßnahmen setzen, die Logistik koordinieren, die Einsatzmitarbeiter koordinieren und so weiter.
Aber hast du trotzdem einen direkten Draht zu den Menschen, die da draußen an der Front sind? Hast du mit denen immer wieder Kontakt, beziehungsweise kannst du schlafen, wenn du an die denkst, da draußen an den Orten, wo es am meisten brennt aktuell?
Also der erste Teil, ja, wir haben einen sehr direkten Draht, weil eine der Aufgaben, die wir hier in Österreich haben, ist die Rekrutierung von Einsatzmitarbeitern. Und also sowohl medizinische als nicht medizinische. Und letztes Jahr sind über das österreichische Büro 106 Kolleginnen sozusagen in Einsätze in über 40 Länder rausgegangen und längere, kürzere Einsätze, wie ich erwähnt habe, medizinisch, nicht medizinisch, und die sind von regulären Projekten in, sage ich mal, halbwegs sicheren Gegenden bis hin zu Einsätzen hatten wir im Gazastreifen, in anderen Konfliktgebieten. Ich meine, ich selbst war ja, ihr habt es eingangs erwähnt, auch einmal nur für 6 Monate in einem humanitären Hilfsprojekt von Ärzte ohne Grenzen in der Demokratischen Republik Kongo. Und damals habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht über das, wo gehe ich da hin, wie sicher ist das. Das konkrete Projekt, wo ich war, war auch sogenanntes Hochrisikogebiet mit einigen speziellen Sicherheitsprotokollen. Ich habe dann firsthand sozusagen gelernt, dass Ärzte ohne Grenzen das halt sehr, sehr ernst nimmt. Mhm. Also unsere oberste Prämisse ist immer, wir müssen unsere Mitarbeitenden schützen. Mhm. Nur so können wir Hilfe leisten. Und da gibt es einfach rote Linien, über die wir nicht drüber gehen können. Und wenn die nicht gewährleistet sind, dann müssen wir uns auch manchmal zurückziehen. Es gab auch Fälle, wo wir Projekte evakuieren müssten, manchmal temporär, manchmal langfristig. Und ich habe da schon sehr deutlich gespürt, wie ernst wir das nehmen. Ja. Das hat dann auch Konsequenzen, persönliche Konsequenzen, indem man einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius zum Beispiel hat. Aber das führt halt dazu, dass unsere Mitarbeitenden sicher sind. Hundertprozentige Sicherheit gibt's. Nicht einmal bei uns und schon gar nicht in den Kontext, in denen wir arbeiten. Aber die Prämisse ist natürlich sozusagen Risikominimierung und einfach wirklich ständige Reevaluierung der Situation. Und ist das vertretbar? Ist das safe enough?
Aber jetzt staune ich schon ein bisschen, weil du hast erzählt, 106 Menschen hast du sozusagen rekrutiert oder habt ihr rekrutiert und habt ihr in diesem Jahr sozusagen, wenn man es so schier sagen darf, an die Front geschickt. Und das wundert mich, weil ich höre immer nur, in Österreich finden wir schon keine Ärzte für die Gemeinschaftspraxen, für die Spitäler und so weiter. Wie schafft ihr das bitte? Und vor allem noch mit dem Hintergrund.
Ja, tatsächlich ist es so, ich habe es eh kurz erwähnt, die Projekteinsätze sind auch unterschiedlich lang und vielleicht ist das der Moment, wo wir das auch gut klarstellen können. Natürlich der Name Ärzte ohne Grenzen triggert, dass man automatisch sehr viel an Ärzte, Ärztinnen denkt. Man vergisst dann sogar schon das restliche medizinische Personal, von denen es noch ganz viele gibt. Wir rekrutieren Hebammen, wir rekrutieren Pharmazeuten und Pharmazeutinnen, also ein buntes Spektrum an medizinischen Berufsfeldern, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, aber eben auch nicht medizinisches Personal. Damit die medizinischen Operations vor Ort stattfinden können, braucht es Finanz, Administration, es braucht HR, wir müssen lokale Mitarbeiter einstellen, es braucht Techniker, wir haben Brunnenprojekte, es braucht Hygienespezialisten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein bunter Strauß, deswegen geht es zum einen nicht nur um die Ärzte und Ärztinnen, aber es stimmt schon, was bei den Ärzten und Ärztinnen schon der Fall ist, dass in der Tendenz die Einsätze etwas kürzer sind. Die können das relativ oft mit ihrer beruflichen Tätigkeit sozusagen verbinden, indem sie sich einmal temporär freistellen lassen und dann eben auf einen Einsatz gehen. Ich meine, es gibt immer den ganzen Fächer. Es gibt auch Leute, Ärzte, aber auch Nicht-Ärzte, die das wirklich als Karriere bei uns machen und sozusagen von einem Einsatz in den nächsten gehen. Aber es gibt auch die sozusagen in einen Projekteinsatz gehen, dann wieder in ihren regulären Job zurückkehren, dann vielleicht wieder gehen. Also auch da gibt es sehr viel Vielfalt und sehr viele verschiedene Modelle.
Bei allem, was du berichtet bekommst, verzweifelst du aktuell an der Welt?
Na, ich würde nicht sagen, verzweifeln an der Welt, aber natürlich, ich glaube, das ist für mich und für mein ganzes Team, für alle, die hier arbeiten oder auch international für MSF arbeiten, natürlich prasseln jeden Tag viele nicht wahnsinnig positive Nachrichten ein. Und das trifft uns ja alle schon einfach als Privatpersonen genug, wenn man in die Nachrichten schaut. Und wir kriegen dann oft natürlich noch deutlich mehr Hintergrund, Zusatzinformationen, die wir auch brauchen, um auch darüber reden zu können. Und da müssen wir schon auch aufpassen. Da versuche ich auch auf mich selbst aufzupassen. Versuchen wir auch auf unser Team aufzupassen, indem wir dann schon auch immer wieder einen Check machen, so wo stehen wir da, geht es uns gut damit, findet man noch genug Abstand von den Themen. Verzweifeln, glaube ich, ist weder bei mir noch nehme ich das wahnsinnig in meinem Team wahr, weil es ist irgendwie alternativenlos. Also ich glaube, wir haben alle diesen intrinsischen Drive in uns zu sagen, wir müssen helfen, es sind Einzelschicksale letztendlich, ja. Wir generieren, also wir reden ein bisschen genereller, wir reden über dieses Land, über diese Krise und so, aber in Wahrheit ist natürlich überall, sind es einzelne Menschen, einzelne Familien, die leiden und denen wir versuchen zu helfen. Und da ist einfach der Antrieb, ja, jeder Patient, jede Patientin mehr ist ein Gewinn. Ja. Und dass parallel womöglich wieder andere Baustellen sozusagen dazukommen oder Probleme auftreten, okay, das haben wir nicht in der Hand, auf das müssen wir reagieren. Aber ich glaube, der Antrieb ist groß genug, dass das auch sehr viel hilft und dass man da auch die Energie findet, immer weiterzumachen.
Jetzt gibt es wahnsinnig viele Krisenherde auf der Welt aktuell. Und ich würde sagen, es gibt so diese Primetime-Krisen, von denen man ständig hört. Aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem auch Krisenherde gibt da draußen, wo eure Leute sind, wo wahnsinnig viel Schicksal passiert, die in den Medien zu kurz kommen. Wünschst du manchmal, dass die Medien manche Krisen ernster nehmen? Beziehungsweise, welche sind es aktuell, wo du sagst, da passiert so viel, das sollte viel mehr in die Berichterstattung gehen?
Also das ist definitiv so, aber es ist sicherlich auch ein allgemeines Thema der Aufmerksamkeitsspanne, die nicht größer wird. Und dann natürlich auch eine Welt, die, ihr habt es eh schon angesprochen, auch durch viele Krisen aktuell gezeichnet ist. Und dann gibt es ja zum Glück auch noch ganz viele andere News, die man auch konsumiert. Nicht alles nur negativ, ja auch zum Glück Positives, politische Lage, andere Dinge. Also es ist einfach auch viel und jeder hat dann noch sein eigenes Leben, seine eigene Agenda. Also alles total nachvollziehbar. Das ist sicherlich eine unserer Challenges, mit der wir kämpfen, zu sagen, immer wieder den Scheinwerfer auf die Themen zu lenken, wo wir halt sehen, dass sie eigentlich proportional viel größer sind, als sie in der Aufmerksamkeit halt erwähnt werden. Ein typisches Beispiel wäre da zum Beispiel die Krise im Sudan, die massiv ist mit Abermillionen von Vertriebenen und die einfach ja immer nur punktuell ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, aber immer nur dann, wenn wieder ein spezielles Event ist oder sich vielleicht gerade eine politische Situation ein bisschen ändert, aber in Wahrheit deutlich zu wenig. Ein anderes Beispiel ist die aktuelle Situation mit diesem Ebola-Krankheitsausbruch. So traurig das jetzt ist und das ist eine sehr dynamische Situation, die sich jetzt entwickelt, aber jetzt ist auf einmal die Demokratische Republik Kongo und eingeschränkt Uganda, aber hauptsächlich Demokratische Republik Kongo sozusagen wieder in der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch nicht mit der Allgemeinheit der Probleme, die es dort gibt, die wir normalerweise dort bearbeiten, sondern halt jetzt aufgrund dieses konkreten Ebola-Krankheitsausbruchs und in ein paar Wochen wird sich möglicherweise der Fokus dann wieder woanders hin verschieben. Wir haben das auch gesehen in den letzten Monaten. Letztes Jahr war natürlich sehr viel Fokus auf der humanitären Situation in Gaza, teilweise Westjordanland, aber hauptsächlich Gaza. Und dann kam eben jetzt vor wenigen Monaten die Krise in Nahost, im Iran, im Libanon jetzt dazu. Und sofort hat sie natürlich die Aufmerksamkeit dahin verschoben. Und das wäre ein anderes Beispiel, dass man halt jetzt viel zu wenig über die humanitäre Lage, die immer noch katastrophal, trotz diesem fragilen Waffenstillstand, den es jetzt gibt dort. Aber darüber wird natürlich dann viel zu wenig gesprochen.
Es ist deine Position hier auf 6 Jahre beschränkt. Das ist immer so, damit sich keiner festsaugt, hast du in unserem Vorgespräch gesagt. 6 Jahre von Februar weg in die Zukunft gesehen. Was möchtest du bewirkt haben nach deinen 6 Jahren?
Also ich möchte einfach sowohl Ärzte ohne Grenze Österreich stärker machen. Und was bedeutet das? Wenn wir stärker werden, wenn wir mehr Öffentlichkeit bekommen, dann passieren 3 Dinge, weil das sind unsere Hauptaufgaben. Wir fundraisen in Österreich, weil wir eben von privaten Spenden abhängig sind. Wir werden jetzt schon unglaublich großzügig unterstützt von 165.000 Spenderinnen in Österreich. Aber wenn es uns gelingt, das noch weiter wachsen zu lassen, diese Zahl zu erhöhen und eben mehr finanzielle Mittel zu rekrutieren, dann können wir wiederum mehr internationale Projekte mitfinanzieren und damit mehr Patientinnen betreuen. Also das ist auf jeden Fall einmal ganz hoch oben. Indirekt bedeutet es auch, wenn wir noch bekannter werden, du hast eingangs erwähnt, wir haben einen großen Bekanntheitswert, aber wenn wir das weiter steigern können, dann bringen wir eben auch mit den gerade erwähnten Themen besser durch. Wir versuchen auch politische Einflussnahme zu machen, das heißt mit unseren Messages oder mit unseren Forderungen durchzukommen. Das wäre eine wichtige Priorität und eben auch die Anzahl der Einsatzmitarbeitenden, die dann direkt sozusagen in unseren Projekten mitarbeiten, aber die auch wichtige Funktionen haben, wenn sie zurückkommen, weil das sind eben genau die Sprachrohre, die berichten können, wie es in den verschiedenen Teilen der Welt zugeht. Also wenn wir das weiter erhöhen können, dann ist schon sicherlich viel gewonnen. Ne?
Boah, klingt nach viel. Irre. Aber du kommst, und das ist das Schöne aus Bad Ischl, darum sitzen wir heute auch zusammen. Was konkret aus dem Salzkammergut trägst du eigentlich noch in dir?
Also ganz sicher mal ein bisschen noch den Dialekt, der immer wieder durchkommt.
Den bekommen wir schon noch raus.
Außer, den kriegen wir schon noch außer.
Wir bemühen uns. Und schon eine Verbundenheit mit dem Salzkammergut. Ich habe es ja vorher gesagt, ich bin zwar nicht so oft dort, wie ich vielleicht gerne wäre, wobei billige Ausrede, oder? Man ist immer so oft dort, wie man es halt einrichtet und wie man die Priorität setzt, aber es, auch da gibt's halt verschiedene Themen. Nein, aber ich hab immer ein wohliges Gefühl, wenn ich zurückkomme in Salzkammergut. Ich bin aber schon auch einer von denen, der sozusagen auch bewusst gewählt hat, nicht im Salzkammergut jetzt zu wohnen. Ich fahre gerne als Besucher hin und freue mich und merke, wenn ich zu lange nicht war, dann zieht es mir wieder hin. Und meistens ist aber dann für mich auch okay, wenn ich dann noch am Wochenende oder noch ein paar Tagen und hin und wieder ein bisschen länger, sozusagen, wenn ich dann halt wieder zurück, in dem Fall jetzt wieder Richtung Wien fahre und sozusagen da mein Leben wieder führe. Also ein bisschen die beiden Welten, das ist schon etwas, was ich ganz gern habe.
Du bist 1999 ausgezogen, die Welt zu erobern. Du hast da in Bad Ischl maturiert in der Hack. Was war die Vision für dein Leben?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war für mich die Vision noch nicht so ganz klar. Ich war sehr wirtschaftlich interessiert und eben international interessiert. Also das war's. Und deswegen bin ich nach Wien gegangen, um internationale Wirtschaft zu studieren, internationale Betriebswirtschaft. Ich habe gemerkt im Laufe der Jugend, dass man ein bisschen zu eng wird in Ischl. Und es gibt ja verschiedene Orte im Salzkammergut und ich habe dann im Laufe der Zeit einige ein bisschen besser kennengelernt. Aber Bad Ischl ist wunderschön, aber halt schon weit drinnen im Salzkammergut und man ist ein bisschen von den Bergen umgeben, so charmant das sein kann. Für mich hat sich das in der Lebensphase angefühlt, also ein bisschen eng. Und ich habe mich wirklich gefreut aufs Rausgehen. Also das war klar. Was da genau kommt, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Nur, dass es international ist, ich war Sprachen interessiert, ich wollte irgendwie einfach sehen, was da so draußen alles gibt. Aber welchen Weg genau, das war, würde ich mal sagen, in dem Moment, wie ich von dort weggegangen bin, noch nicht so klar.
Aber Sprachen interessiert klingt gut. Du sprichst, glaube ich, 4 Sprachen, oder?
Ja, genau. Ich habe während dem Studium halt in Spanien studiert und später dann in Chile gelebt. Also in Spanisch fühle ich mich ganz wohl. Und ja, in Französisch, das hast du eingangs gesagt, gell? Also warst jetzt nicht der Beste im Französisch in der Schule.
Leider.
Ich glaube, meine Französischprofessorin wird auch verblüfft sein, dass es mich in einem französischsprachigen Kontext in der Demokratischen Republik Kongo verschlagen hat. Und das war tatsächlich eine Herausforderung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hervorragend ist, aber es war eine harte Schule, die 6 Monate im Kongo, um sozusagen das Französisch so weit zu verbessern, dass man dort sinnvoll arbeiten kann. Also es geht. Ich würde sagen, 3 Sprachen gut und Französisch geht auch so halbwegs, aber ja.
Und tatsächlich bist du dann aber zuerst in die Wirtschaft gegangen, oder?
Ganz genau. Nach dem Studium habe ich ich würde sagen, Karrieren sind ja, ich meine, es gibt Leute, die eine klare Vision haben. Sehr oft, in meiner Erfahrung, sind es auch ein bisschen ein Zufallsprodukt. Man klopft dann ein paar Türen an und schaut in seinen Bekanntenkreis oder manchmal kriegt man andere Inputs. Genau, und bei mir war es ein Weg in der Wirtschaft, eben international war für mich immer klar. Ich habe dann ein paar Jahre bei Kickerliner damals gearbeitet in Internationalisierung und das war auch spannend, aber wahrscheinlich war es nicht international genug, weil ich dann irgendwann entschlossen habe, sozusagen, da war ich Ende 20, meinen Job dort aufzugeben, um einmal eine längere Reise zu machen. Und ich war dann 8 Monate in verschiedenen Teilen der Welt halt unterwegs. Sehr basic, so typisches Backpacking halt. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet ist das wahrscheinlich auch so, wo ein bisschen der Grundstein für den heutigen Job gelegt wurde, weil ich dort halt einfach ja schon auch versucht habe hinzuschauen. Also es war natürlich auch eine schöne Reise und schöne Spots, aber halt auch bewusst auch viele Spots, wo es halt arm war, wo die Zustände nicht besonders gut sind. Ich war in Indien, wo man Dinge sieht, die nicht immer einfach sind, aber auch an vielen anderen Orten. Und ja, irgendwie, das hat mich immer mitbegleitet, diese Erkenntnis damals schon, dass ich sage, wer bin ich mit Ende 20, dass ich da jetzt irgendwie durch die Weltgeschichte tingeln kann, während die Leute vor Ort wirklich ein unglaublich schweres Leben haben und egal was sie tun werden, nie in die Position kommen werden, in der quasi ich schon mit Ende 20 bin.
In der du hineingeboren bist.
In der ich hineingeboren bin und nicht einmal in eine privilegierte Situation hineingeboren, sondern einfach nur, weil halt die Startvoraussetzungen entsprechend gut sind. Ja. Und das hat mich schon immer weiter beschäftigt. Aber das war damals noch nicht so, dass ich dann irgendwie dass es dann Klick gemacht hätte und gesagt, ja, da wäre humanitäre Arbeit oder so, sondern ich war damals schon noch mehr so auf dem Wirtschaftsdampfer und bin dann nach dieser Reise nach Chile gegangen mit meiner damaligen Partnerin. Eigentlich mehr als Abenteuer. Unsere Jobs waren sozusagen ja nicht mehr vorhanden, weil wir die für diese Reise aufgegeben haben. Und wir haben uns damals eben zugetraut, ja, probieren wir mal ganz woanders Fuß zu fassen und sind dann eben nach Chile gegangen. Mehr oder weniger so auf gut Glück. Und das hat aber gut funktioniert. Ich war dann über 2 Jahre da, habe dort verschiedene Jobs gefunden, auch wieder in der Wirtschaft. Viel gelernt, einfach ganz andere Zugänge. Und genau, bin dann mit, ich glaube, 32, 33 war ich damals dann zurückgekommen nach Österreich. War bewusste Entscheidung, weil Chile ist super und schön und es hat mir wahnsinnig gefallen, aber wenn du dort halt länger bleibst, musst du irgendwann für ein Leben dort und gegen ein Leben in Österreich entscheiden, weil es halt einfach sehr weit weg ist und es einfach nicht möglich ist, dass man ständig hin und her pendelt. Genau, und ich wollte zurück nach Österreich und war dann 10 Jahre in der Verpackungsindustrie und habe dann einmal Karriere gemacht. Aber nach und nach habe ich gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Also es hat mir Spaß gemacht, es waren internationale Jobs, viel erlebt, aber so diese Frage nach dem, was bewirke ich da eigentlich, außer dass ich für Leute, die ich nicht persönlich kenne, mehr Geld verdiene, das war sozusagen irgendwann zu wenig. Und ohne noch zu wissen, dass es mich zu Ärzte ohne Grenzen verschlagen wird, war für mich dann irgendwie klar, dass ich so mit 45 war eigentlich mein Plan, so ungefähr in der Hälfte einer Karriere, wenn man so will. Ja. Also das ist ja ein bisschen flexibel, aber das war so mein Gedankengang, dass ich dann wirklich was anderes machen möchte, dass ich aus dem typischen Wirtschaftsleben rausgehen will und was anderes machen will. Es war dann nicht genau zu dem Zeitpunkt, sondern ein bisschen früher. Und dann habe ich tatsächlich halt einfach meinen damaligen Job wieder aufgeben, um mir einfach Zeit zu nehmen, Zeit zu reflektieren und auch einfach, ja, vielleicht auch wieder mal auf ein besseres Tempo zu kommen, auf ein natürlicheres Tempo. Und ja, viele Zufälle und ein bisschen ein offenes Visier haben dazu geführt, dass ich dann zum Glück auf Ärzte ohne Grenzen gestoßen bin.
Jetzt machen wir einen Cut bei dieser Geschichte einmal. Gehen wir nochmal auf diese Reise zurück und auf das Ausland generell. Was würdest du sagen, welches Land hat dir am meisten geprägt, außer Österreich? Welches Land lebt am meisten nach wie vor in dir? Chile oder war es ein Land auf der Weltreise, ein Studienort in Spanien?
Na, wahrscheinlich, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wahrscheinlich Spanien. Einfach weil das halt früh war, ich glaube im dritten Studienjahr oder so mit Anfang 20. Und das war, also aus jetziger Sicht sehe ich das natürlich nicht mehr so, aber damals weiß ich schon, dass das ein großes Abenteuer war. War ja ein bisschen andere Zeiten mit wie man connected war und so weiter. Also das ist schon so. Und ich merke ja jedes Mal, wenn ich nach Spanien fahre, ich habe auch ein paar Freunde dort, weil ein paar Freunde aus Chile mittlerweile auch dort leben und so. Und immer, wenn ich nach Spanien komme, ist es schon ein bisschen so ein Gefühl wie zweite Heimat. Also das wäre wahrscheinlich in Chile auch so, nur weil es eben weit weg ist, habe ich dann, seit ich nicht mehr dort lebe, war ich nur noch einmal dort. Spannend, und ja. Genau, ist einfach, also ich würde gern wieder hin, aber es ist halt einfach auch nicht so, dass es irgendwie jedes Jahr auf der Agenda steht oder so. Genau, vielleicht ergibt sich das wieder mal. Also von dem her, Spanien wahrscheinlich eher so das, was am ehesten noch neben Österreich und Salzkammergut Heimatgefühle auslöste.
Aber wenn du an die Reise und das Ganze denkst im Ausland, bevor wir jetzt wirklich dann zurückkommen und zu Ärzte ohne Grenzen, wenn man sich auf so eine Reise begibt, und ich meine jetzt nicht nur deine Weltreise, sondern generell dieses Ausland, glaubst du, kommt man je wieder richtig zurück?
Es gibt immer diese Komponente, dass du dann irgendwie so nirgends mehr so richtig zu Hause bist. Andererseits ist immer die Frage, was du oder wie du zu Hause auch definierst, ja. Und ich glaube, ich bin jemand, der zu Hause nie so wahnsinnig geografisch gesehen oder gespürt hat, sondern mehr, wie ist da ein Lebensgefühl, habe ich die richtigen Leute um mich und ja, für mich gibt es auch eine gewisse Flexibilität, weil mit den richtigen Leuten um mich kann ich mir an ziemlich vielen Orten vorstellen, dass ich mich ziemlich heimisch fühle. Und ich glaube, also das ist auch das, was ich von vielen auch gehört habe, zurückzukommen auf diese Studienaufenthalt im Ausland. Da hört man ja auch oft die Geschichte von Leuten, die an nicht so, also objektiv nicht so attraktiven Orten, wo man gesagt hat, na, warum bist du denn da hingegangen? Und die kommen dann mit Geschichten und Lebenserfahrung und so zurück und haben das total genossen, weil es eben sehr oft auch um die Erfahrungen, um das Umfeld und so geht und halt nur in zweiter Linie um den Ort. Für mich, das mag für andere ganz anders sein. Insofern habe ich es auch nie so tragisch gefunden, aber klar, groß war das auch, wie ich zum Beispiel nach dem Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo zurückgekommen bin. Das ist natürlich ein unglaublicher Kulturschock, zuerst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und sozusagen auch wieder zu akzeptieren, dass die Probleme, die wir halt hier als Probleme haben oder wahrnehmen, halt auf einem anderen Level sind, als die Probleme, die Personen dort haben. Das ist teilweise schwer, also dass man da sich wieder eingliedert und sagt, ja, ich nehme das hier alles genauso ernst und gebe dem den gleichen Stellenwert wie dort, das ist manchmal schwer. Genau.
Dazu kommen wir aber noch in Kürze, weil das ist eine spannende Geschichte. Vorher, ich sehe es ein bisschen auch so als Gesichtsfelderweiterung, oder? Wenn man ins Ausland kommt und wenn man andere Ecken von der Welt sieht und kennenlernt. Bei dir war es aber eher ein Wechsel, nämlich ein Wechsel. Oder war es eine Sinnfrage oder eine Lebensentscheidung, dass du dann gesagt hast, so Schluss mit der Wirtschaft, ich gehe jetzt ins humanitäre Business?
Nein, es war schon eine bewusste Entscheidung, eben raus aus der Wirtschaft, wie ich es vorher erwähnt habe. Also ich möchte schon auch erwähnen, also Sinn gibt es definitiv auch im kommerziellen Bereich. Ja. Also ich habe auch in der Verpackungsindustrie gearbeitet und Produkte müssen verpackt werden. Zum Beispiel, sonst werden Lebensmittel können nicht transportiert werden. Also um den Sinn allein geht es nicht. Ich würde sagen, für mich war es mehr der Impact, die Wirkung, eben, kann ich vielleicht im Idealfall irgendjemand helfen. Ich habe in dieser Phase, wo ich da eben raus aus dem Job bin und überlegt habe, verschiedene Ideen gehabt. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht in Richtung Lehrer gehen möchte, weil ich glaube auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kann extrem bereichernd auf der einen Seite, aber halt auch wichtig für die Kinder und Jugendlichen sein. Und ich glaube, das wissen wir auch alle, wenn man gute Lehrer gehabt hat, die können einen gewaltig prägen, schlechte auch. und insofern gab es da ein paar Ideen. Also es war jetzt nicht vollkommen klar. Und ich war auch ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein, weil ich war eben seit dieser Weltreise damals, da habe ich begonnen zu spenden für verschiedene Organisationen, auch für Ärzte ohne Grenzen, aber auch für andere Dinge, die mir halt wichtig waren, immer einen kleinen Teil meines Einkommens. Aber irgendwie habe ich den Connex nie gekriegt, dass das ja nicht nur Organisationen sind, an die ich spenden könnte, sondern für die ich auch arbeiten könnte. Mhm. Und eigentlich erst in der Phase, wo ich dann eben selbst draufgekommen bin, dass man zum Beispiel für Ärzte ohne Grenzen auf einen humanitären Hilfseinsatz gehen kann unter gewissen Voraussetzungen, hat es bei mir dann Klick gemacht und gesagt, ah, das ist ja eigentlich auch eine Option. Ja. Und natürlich, das ist eigentlich auch ein riesen Industriezweig und da gibt es Jobs, leider heute ein bisschen weniger, auch durch die öffentlichen Mittel, die gekürzt werden. Also es trifft jetzt zwar nicht uns, wie ich erklärt habe, wir haben ja private Mittel, aber andere haben ja deutliche Kürzungen hinnehmen müssen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein großer Sektor, insofern auch ein großer Arbeitgeber. Aber für mich war das immer so, das sind halt die Organisationen, die ich unterstütze. Die waren irgendwie weit weg, genau. Und das hat irgendwie erst einmal in meine Aufmerksamkeit kommen müssen. Und wahrscheinlich auch, wie wir vorher gesagt haben, auch zum Beispiel eben der Name Ärzte ohne Grenzen, haben wir gedacht, ja, ich bin ja kein Arzt, also was brauchen wir die dort? Ja. Und das hat sich dann eben gezeigt, ja, da gibt es durchaus ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten, die man hier braucht. Ja.
Aber dann nimm uns mit und erzähl uns die Geschichte. Wie bist du jetzt dazugekommen?
Genau, ich habe ein MBA gemacht, ein bisschen später in meiner Karriere schon, so berufsbegleitend, einen internationalen MBA. Und dort habe ich verschiedene Studienkollegen gehabt, Österreicher, internationale Leute. Und viele Jahre danach, zum Glück gibt es heutzutage so Dinge wie LinkedIn und dergleichen, dass man nicht ganz den Kontakt verliert, habe ich bei einem Kollegen gesehen, dass er Auslandseinsätze für das internationale Rote Kreuz gemacht hat. Und dann haben wir gedacht, spannend, weil der war, und in meiner Erinnerung war der Finanzmanager. Und wir haben gedacht, was tut der als Finanzmanager da im Einsatz in Afghanistan und so. Und dann habe ich den halt kontaktiert und habe mit dem dann mal länger telefoniert und habe mir das alles erzählen lassen. Und der war eigentlich dann der mir diese Idee sozusagen gegeben hat, diesen Connect zu sagen, warum er? Also warum kann er das als Finanzmanager, warum sollte ich das nicht können?
Ich muss trotzdem reingrätschen. Man hat 10 Jahre keinen Kontakt mit jemandem. Man liest es auf LinkedIn, man ruft normalerweise nicht sofort an. Warum hast du irgendwie das Bedürfnis gehabt, den anzurufen und mit dem darüber zu sprechen?
Also
war das ein innerer Drang?
Das war definitiv ein innerer Drang, weil das, ich glaube, das kennt eh jeder. Manchmal siehst du Dinge und die springen dich irgendwie an oder da gibt's einfach mehr Attraktion als bei anderen Themen. Und deswegen, ich habe dann auch gemerkt, die anderen Überlegungen, die ich mir gemacht habe, das wären auch gute Optionen gewesen, aber nicht auf dem gleichen Level. Und natürlich muss es dann auch passen. Ja. Ich musste mich dann ja bewerben und bin dann in einen Pool reingekommen und dann eben auf den ersten Einsatz gegangen. Aber für mich emotional war es relativ klar, das reizt mir ungemein und ich will sehen, wie das funktioniert und ich will sehen, ob ich da einen Beitrag leisten kann. Und zum Glück hat das dann auch geklappt.
Großartig.
Ja, sicher, spannend in jedem Fall. Du hättest genauso gut zu Christo gehen können und Verpackungskünstler werden können. Das wäre eine andere Option gewesen.
Absolut.
Aber ich finde es großartig. Dort, gell? Ich sehe mich dort bei der Kunst. Aber ich finde es natürlich großartig. Wo liegen jetzt heute die großen Hürden bei Ärzte ohne Grenzen? Was sind so die Aufgaben, die ihr in Österreich bewältigen müsst?
Naja, zum einen ist es einfach das Thema, wir sind von Spenden abhängig, haben wir darüber geredet und leider aufgrund der Krisenlage, die wir schon ein bisschen besprochen haben, steigt der Bedarf eigentlich. Mhm. Ja, und es ist, und wir wissen das auch, es ist natürlich sozusagen schon nicht einfach, immer mehr Spender und Spenderinnen zu motivieren, uns da zu unterstützen, um uns zu ermöglichen, wiederum mehr Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Also das ist eine Riesen-Challenge. Unsere internationalen Vorhersagen für die nächsten Jahre sehen eine deutliche Steigerung hervor. Und das ist eben nicht wie in der Wirtschaft, weil wir wachsen wollen, weil idealerweise würden wir sozusagen nicht wachsen.
Oder idealerweise gar nicht existent sein.
Genau. Also natürlich hart gesagt oder sehr hypothetisch, weil das wird nie der Fall sein. Aber zumindest wären wir schon sehr happy, wenn wir nicht wachsen müssten, weil wir einfach nicht mehr Leuten helfen müssten. Dann wäre schon einmal gar nicht so schlecht. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben ein globales Volumen aktuell von ungefähr 2,5 Milliarden Euro, das eben auch alles in die Projekte fließt. Also wir halten auch jetzt nicht wirklich Reserven zurück, sondern wir geben dieses Spendengeld eben direkt in die Projekte. Wir betreuen damit ungefähr 16,5 Millionen Patientinnen auf der ganzen Welt. Und unsere Vorhersagen sind eben, dass wir in 5 Jahren ungefähr 3,6 Milliarden brauchen werden. Und ich, das sage ich jetzt auch ganz sozusagen pragmatisch, diese Forecasts werden sich ja nicht stimmen. Also die werden sich auch nochmal ändern, weil sich eben die Weltlage so schnell ändert. Mhm. Das werden wir auch laufend überarbeiten müssen. Aber was schon klar ist, ist, dass die Tendenz eben nach mehr Bedarf oder in die Richtung mehr Bedarf geht. Also das ist einer der großen Challenges, dass wir hier in Österreich, aber auch in anderen Ländern sozusagen unsere Spenderinnen oder neue Spenderinnen motivieren, uns zu unterstützen und sie davon überzeugen, dass man einen guten Job macht, dass wir das Geld effizient verwenden und dass tatsächlich das einen Unterschied machen kann. Das andere ist einfach die allgemeine sozusagen Situation des öffentlichen Diskurses, das sich auch ändert und wo wir schon eine Challenge haben. Wir sehen das, dass wir, obwohl wir wirklich uns bemühen, ich habe es erklärt, wirklich nur das, was wir direkt sehen, auch berichten, keine Partei ergreifen, aber nichtsdestotrotz leben wir in einer Zeit, wo wir sehr schnell angegriffen werden, aber in alle Richtungen. Also man sagt irgendwas und dann ist man sofort in der Ecke oder in der Ecke. Und das ist schon auch schwierig, dass man das managen und dass das dann nicht Leute auch aufgreifen oder sozusagen in eine falsche Richtung drehen. Und es ist ja sicherlich auch die politische Landschaft, die nicht immer leicht ist. Also wir dringen manchmal mit unseren Forderungen nicht durch. Es gibt manchmal auch so ein bisschen was von ich will jetzt nicht Kriminalisierung, aber zumindest eine gewisse negative Darstellung von humanitärer Arbeit. Da wird dann auch viel in einen Topf geworfen. Wie gesagt, wir leben ja gar nicht von öffentlichen Geldern oder wir kriegen keine öffentlichen Gelder, sondern nur private. Und trotzdem gibt's dann manchmal sozusagen Anfragen, wie viel Gelder wir bekommen und ob das sinnvoll ist, was wir da alles machen. Also diese Dinge werden mehr. Und das ist schon eine Challenge. Und das ist deswegen auch eine Challenge, weil unsere Kernfunktion ist eben, wir wollen das Geld effizient für unsere Patienten einsetzen. Wir wollen uns eigentlich mit diesen sozusagen Störgeräuschen so wenig wie möglich beschäftigen, weil das für uns eigentlich Verschwendung von Ressourcen ist. Da werden wir abgelenkt, das hindert uns daran, unsere Kernaufgabe wahrzunehmen. Und insofern ist das eigentlich doppelt schlecht, weil es eben Ressourcen bindet für Dinge, die für uns keinen Mehrwert generieren.
Wie wichtig war die Zeit in der Demokratischen Republik Kongo für das, was du heute machst? Ist es entscheidend, dass man an der Spitze von so einer Organisation stehen kann, dass man wirklich auch an der Speerspitze draußen gewesen ist?
Ich glaube, in meiner Organisation gibt es den ganzen Fächer an Meinungen zu dieser Frage. Ich persönlich bin da immer sehr pragmatisch. Ich sage, also schaden tut es ganz sicher nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist auch nicht absolut notwendig. Man könnte sicherlich wahrscheinlich auch das eine oder andere Projekt besuchen und relativ rasch einen Einblick gewinnen, wie unsere Arbeit vor Ort abläuft. Ich möchte es relativieren. Ich war 6 Monate in einem Projekt und unsere Projekte sind eben vielfältig. Das heißt, ich maße mir auch nicht an, dass ich sozusagen, nur weil ich in einem Projekt 6 Monate war, genau die Einsatzrealität jedes Kontexts und jedes Landes und jedes Projektes kenne. Das ist natürlich unmöglich. Insofern hilfreich. Und es ist, glaube ich, schon auch hilfreich, weil was man auch nicht vergessen dürfen, ihr besucht mich ja oder uns heute hier im Büro in Wien, in einer netten Stadt, in einem netten Büro. Aber unsere Einsatzrealität ist halt ganz anders, ja. Das sind halt dann sehr wenige Bürojobs und sehr direkt am Patienten in schwierigen Umfeldern. Und es ist schon auch wichtig, dass wir uns selbst auch immer wieder dran erinnern, wofür wir eigentlich arbeiten. Also wir sind halt trotzdem weit weg, ja. Und das gilt nicht nur für unsere Unterstützerinnen und Spenderinnen, denen wir das immer wieder erklären müssen und nahebringen müssen, aber auch uns selbst, unseren Mitarbeitenden, sozusagen nicht zu vergessen, wofür wir eigentlich da sind, nämlich dass wir den Leuten auf der Welt medizinische Hilfe zukommen lassen.
Trotzdem wollen wir gern wissen, wie kam es eigentlich zu deinem Einsatz im Kongo? Und du warst ja auch nicht als Arzt, wie wir schon wissen, dort, sondern als Finanzmanager. Wie hat da dein Alltag ausgeschaut? Was hast du dort gemacht?
Genau, also wie kam es dazu? Ich habe mich dann eben beworben, wenn das positiv läuft, kommt man in einen Mitarbeiterpool und dann gibt es früher oder später für das jeweilige Profil, für das man qualifiziert ist. In meinem Fall war das eben Finanzmanagement und Human Resources. Gibt es dann Vorschläge, Projektvorschläge. Und in meinem Fall gab es dann eben diesen Vorschlag für die Demokratische Republik Kongo. Kriegt man Briefing-Dokumente, kann man sich anschauen, kann auch jederzeit entscheiden, das nicht machen zu wollen. Also da muss man natürlich aktiv auch sozusagen zustimmen und sich das überlegen. Und dann bin ich da hinkommen in eine sehr abgelegene Provinz im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo, Provinz Ituri. Und genau, dort ist ein größeres Projekt, das schon einige Jahre läuft, das es immer noch gibt, das hauptsächlich sich fokussiert auf Betreuung von 0- bis 15-jährigen Kinder und Jugendliche. Das ist eine Malaria-Gegend, es ist eine Gegend, wo es leider sehr viele Binnenvertriebene gibt. Die gesamte Provinz hat ungefähr 6 Millionen Leute auf einem Gebiet, ein bisschen kleiner als Österreich, also man hat eher ungefähr Proportion, es ist ein bisschen kleiner als Österreich von den Leuten und vom Gebiet. Und die Hälfte dieser Leute sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und in dieser Provinz gibt es eben sehr viele, aufgrund von Konflikten, sehr viele Binnenvertriebene, dann paart sich das eben mit einer Malaria-Region. Wir behandeln dort Mangelernährung. Das heißt, wir haben dort ein medizinisches Team, das Krankeneinrichtungen unterstützt, teilweise eigene Krankenstationen, die wir betreiben. Und ich und andere Kollegen in anderen Funktionen waren halt unterstützend tätig. Wir haben für ein Projekt ein gewisses Budget vorgesehen. Als Finanzmanager bin ich dann dort vor Ort dafür verantwortlich, dass wir dieses Budget einhalten, dass wir kein unnötiges Geld ausgeben, dass die Dinge effizient und reibungslos funktionieren. Aber auch so Dinge wie Lieferanten vor Ort managen oder Preise verhandeln. Und das ist eben ganz spannend, Und anhand des Beispiels kann man vielleicht da ganz gut verstehen, wie man auch als Arzt zu, oder als, nicht als Arzt so eine humanitäre Motivation haben kann. Weil ich kann mich erinnern, wir haben dann dort Brunnenprojekte betrieben oder angeleiert, weil in diesen vertriebenen Lagern die hygienischen Bedingungen so schlecht sind. Und also nicht nur die direkte medizinische Hilfe zu leisten und eben auch Präventivmaßnahmen. Und deswegen haben wir dann halt Ausschreibung gemacht mit Firmen, die dort Bohrprojekte machen können, dass wir Brunnen sozusagen in diese vertriebenen Lager installieren können. Und durch diesen Prozess konnte man halt irgendwie $20,000 sparen. Und das ist halt Geld, das dann wieder unmittelbar in diesem Projekt wieder sozusagen Patientinnen zu. Also es ist halt nicht wie in einer Firma, wo dann halt das als zusätzlicher Profit halt generiert wird, sondern es ist ein direkter Impact, eine direkte Wirkung, weil es eben wieder direkt verwendet werden kann. Und das motiviert natürlich, dass man sich Gedanken macht, okay, wo an welchen Schrauben könnte ich noch drehen oder gibt es irgendwo eine Verbesserungsmöglichkeit. Also ein kleines Beispiel, aber es zeigt eben, wie nicht nur sozusagen die Ärzte und das medizinische Personal direkt helfen, sondern eben manchmal auch die Supportfunktionen entweder die Arbeit ermöglichen oder halt manchmal sogar auf die Art und Weise noch einen Beitrag leisten.
Wenn du an diese Zeit denkst, sind die Bilder, die dir in den Sinn kommen, die dich vielleicht bis heute verfolgen, wertfrei, sind die positiv oder negativ?
Ich glaube, das ist wirklich beides. Also ein Bild, das mir in den Sinn kommt, ist, dass ich jeden Tag in der Früh, also ich habe einen sehr kleinen Bewegungsradius gehabt, den war halt nur 500 Meter wegen der Sicherheitslage von der Unterkunft zum Bürogebäude und dann die Krankenhausstation. Das war alles relativ nah. Aber am Weg von der Unterkunft ins Büro, in diesem sehr einfachen Dorf, in dem das alles stattgefunden hat, ist mir immer eine Schar von Kindern entgegengekommen in der Früh. Das Wetter war meistens schön. Auch ein zweischneidiges Schwert, weil die Landschaft dort unglaublich schön. Also man denkt sich, man ist im Paradies und kann das aber halt nicht nützen, weil man eben, ja, weil die Sicherheitslage nicht entsprechend ist. Aber diese Kinder laufen da dann entgegen, haben unglaubliche Lebensfreude in sich, trotz der Bedingungen. Und weil ihr mich vorher gefragt habt, wie ist das Zurückkommen dann? Also das war wirklich ein bisschen skurril, weil ich bin dann nach Österreich zurückgekommen und habe mir gedacht, na wieso? Also warum grüßen mir die Kinder auf einmal nicht mehr? Ich war das halt nach einem halben Jahr so gewohnt, dass die alle freudestrahlend mir entgegenlaufen und irgendwie happy sind, dass man da ist oder dass man da seinen Job macht und so. Auf der anderen Seite gab es Situationen, die einfach wirklich hart waren. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist ein 6-jähriger oder 7-jähriger Bub, weiß jetzt nicht mehr genau, leider verstorben, konnten dann unsere Ärzte nicht mehr retten, weil der halt von einer Giftschlange gebissen wurde und der Luftlinie nur wenige Kilometer von unserer Krankenstation entfernt war, weil das eben so eine abgelegene Gegend ist und weil das die Infrastruktur so schlecht ist, hat das einfach viel zu lange gedauert, bis der Bub dann letztendlich bei uns war oder bis der Ernst der Lage erkannt war und der konnte dann halt nichts mehr gemacht werden. Und ich habe eine deutsche Kollegin gehabt, eine Kinderärztin, und man lebt dort ja auch gemeinsam, also die internationalen Mitarbeiter, viele sind ja lokale Mitarbeiter, wir haben auch immer eine gewisse Anzahl an internationalen Mitarbeitern in den Projekten vor Ort. Und diese deutsche Kollegin, Kinderärztin, die da eben jeden Tag im Krankenhaus gearbeitet hat, die war dann auch oft irgendwie frustriert und wir haben am Abend dann geplaudert und die hat dann gesagt, ja, das ist so frustrierend. Mhm. Bei mir zu Hause in München hätte die Kinder irgendwie um 14 Uhr gesund entlassen. Telefon. Und hier laborieren sie entweder wochenlang oder manchmal sogar noch schlimmere Fälle. Also das ist schon hart, sicherlich für die Ärzte oder das medizinische Personal noch einmal viel direkter, aber man ist schon nah dran und man kriegt das alles mit, also das ist schon hart. Auf der anderen Seite, und das ist eben das wieder, was die Energie gibt und wo man sagt, da will man weitermachen, ist die Erfolgsquote, also zum Beispiel in der Krankenstation im Krankenhaus, wo ich tätig war, war sozusagen 96% Genesungsquote. Und also Das ist natürlich toll. Ja, stimmt. Und man kann natürlich sich auf die anderen 4% fokussieren, aber wir tun besser daran zu sagen, wie vielen Leuten können wir helfen, die sonst, wenn wir nicht vor Ort wären, eben keine Hilfe bekommen könnten.
Wäre der 19-jährige Maturant aus Bad Ischl damals, der hinausgeht in die Welt, stolz auf dich heute?
Ich glaube, er wäre verwirrt, was passiert ist. Ja. ob er stolz wäre, das weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ein klein wenig, aber ich glaube, und das habe ich versucht vorher schon zu sagen, ich glaube, ich schaue so nicht auf die Welt. Ich glaube, es gibt sehr viele wichtige und gute Jobs und ich bin sehr froh, dass es mich dahin verschlagen hat, wo es mich jetzt hin verschlagen hat und dass ich da meinen Beitrag leisten kann. Aber genau, ich glaube, es gäbe viele Wege, auf die man auch stolz sein könnte. Aber ja, ich glaube, ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so.
Jetzt haben wir heute wahnsinnig viel über dich im beruflichen Kontext und im sinnfindenden, sinnstiftenden Kontext gesprochen. Aber wer bist du, wenn du mal abschalten musst? Wie tickst du privat?
Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage bis jetzt, oder? Nein, abschalten funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sogar sehr wichtig. Und das Leben ist vielfältig und die Parallelität des Lebens und der schönen Momente und eben der schwierigen Momente, ich glaube, das macht es letztendlich auch aus. Also ja, abschalten auf jeden Fall. Wobei abschalten, ich glaube, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Manche meiner Freunde werden sagen, abschalten geht nicht so richtig. aber ja, ich schalte halt beim Sport und in der Natur und so weiter ganz, ganz gut ab und kann mir da gut ablenken. Und ich würde schon sagen, dass ich ein grundsätzlich ein zielstrebiger Mensch bin, auch ein ehrgeiziger Mensch, aber gleichzeitig auch sehr gesellig und humorvoll. Und ich versuche auch die schweren Dinge des Lebens mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen. Das gelingt manchmal, nicht immer. Also von dem her, das funktioniert schon.
Ich hätte ein Spiel vorbereitet.
Ja, bitte.
Eine Blitzrunde.
Ja, ich habe es gelesen hier in den Unterlagen.
Oh, genau, um dich ein bisschen kennenzulernen. Bitte schnelle Antworten. Bad Ischl oder Wien?
Sag nichts Falsches.
Oh je, das war's.
Das war falsch, oder?
Wir sind wertfrei, wir beobachten nur.
Genau, we don't judge. We listen, but we don't judge. Zahlen oder Menschen?
Menschen.
Obwohl du ein Zahlenmensch bist eigentlich, oder?
Ja, Zahlen sind relevant im beruflichen Kontext und für Entscheidungen. Aber am Schluss ist man unter Menschen und wenn es nicht positiv menschelt, dann funktioniert nichts. Also deswegen ja, Zahlen zur Unterstützung, aber Menschen im Fokus.
Hast du wieder Punkte gemacht. Kongo oder Konferenzraum?
Kongo. Mhm.
Wird es dich wieder mal hinausziehen, glaubst du?
Das ist durchaus möglich. Also das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Wir haben halt eh schon geredet, der Lebensweg war eh schon vielfältig. Also let's see what happens. Ihr habt es erwähnt, für die nächsten 6 Jahre ist jetzt einmal diese Funktion und danach wird man sehen. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ich auch wieder in Einsätze gehen könnte.
Hoffnung oder Realismus?
Wow, das ist spannend.
Naja, das ist vor allem sehr schwierig. Da kann ich mir nicht festlegen. Ich glaube, mal so.
Gut, Kompromiss. Was ist schwerer, Geld aufzustellen oder Hilfe dorthin zu bringen, wo sie wirklich gebraucht wird?
Ja, du stellst mir vor schwierige Entweder-Oder-Fragen. Ich meine, es ist beides ungemein schwierig. Nur sehr verschieden einfach. Ja. Das Erste ist ja eigentlich auch eine Freude. Es ist ein schwieriger Job, das Geld aufzutreiben, aber wenn Leute mal verstehen, wie gut sich helfen anfühlt, dann ist es einfach viel besser als viele Produkte, die man konsumiert. Also insofern helfen, für mich zumindest, hat ja auch eine positive egoistische Komponente. Es geht nicht nur um die Leute, denen man hilft, sondern es geht schon auch um mich und mein Gefühl und wie ich mich selbst wahrnehme und wie ich wirke. Aber konkret in unserem Kontext und mit der Komplexität der Welt, also wie man die Hilfe wirklich dorthin bekommt und aktuell eben, wie man zum Beispiel auf die Ebola-Krankheit, auf den Ebola-Krankheitsausbruch reagiert und wie man sozusagen dann sowas managt, das ist natürlich unglaublich komplex und da haben wir zum Glück ein großes internationales Team, das in Bewegung setzt.
Aber da muss ich doch noch eine Frage nachschießen. Ist die Solidarität in Österreich manchmal stärker, als man glaubt? Ich habe so das Gefühl.
Ja, also absolut. Und
Es heißt auch immer, die Österreicher sind Spendenweltmeister. Ist das so? Sag uns die Wahrheit.
Ja, wir wären ja gerne überall Weltmeister.
Ist es nur so bei Licht ins Dunkel, wenn du am Telefon bist? Ja.
Na, wir sind tatsächlich im internationalen Vergleich gut. Wir sind auch ein reiches Land, muss man auch fairerweise sagen. Also insofern im Durchschnitt zumindest gibt es zum Glück auch viele Leute, die zumindest ein bisschen was auch beitragen können. Aber ja, die Mentalität ist auch da und ich meine, die sozusagen das Herz oder die sagen wir mal, die Projekte, die Leute halt unterstützen wollen, sind auch vielfältig. Und das gefällt mir auch an der humanitären Arbeit. Wir sagen auch nicht, alle müssen oder sollen für Ärzte ohne Grenzen spenden. Hoffentlich viele, hoffentlich sehen das viele, dass wir was Sinnvolles machen. Aber genauso gut gibt es andere Organisationen, die sich mit anderen Themen beschäftigen, die auch wichtig sind. Und insofern hat man da auch das Portfolio. Wir sehen auch, dass ganz viele Leute an viele Organisationen parallel spenden, weil ihnen verschiedene Themen wichtig sind. Und das ist auch gut so. Und das macht auch Spaß, in so einem Sektor zu arbeiten, wo man nicht notwendigerweise so gegen die anderen arbeitet, sondern idealerweise miteinander. Also
weil nach oben kriegt.
Genau. Idealerweise haben wir gemeinsam Rückenwind und werden gut unterstützt. Ja.
Was würdest du den Menschen im Salzkammergut raten für ihr Leben, die gerade an der Schwelle stehen, die gerade so Matura machen, gerade so überlegen, wo führt sie das Leben hin?
Ich glaube, mein Tipp wäre, und das ist natürlich immer leichter gesagt, aber sie nicht zu sehr Stress zu machen mit vermeintlichen Festlegungen. Alles ist reversibel. Mhm. Berufsausbildung kann die Karriere fürs Leben werden, kann was Temporäres sein. Mhm. Das heißt, ich finde, das Leben besteht halt schon auch aus Kurskorrektur und manchmal größeren und manchmal braucht es nur wenig Korrektur. Aber das für mich war das immer so auch befreiend zu wissen, wenn ich nicht am richtigen Dampfer bin, dann wird es wieder Abbiegungen geben, die ich nehmen kann und dann werde ich mich wieder in die richtige Richtung bewegen. Also das wäre wahrscheinlich etwas zu sagen, nicht zu viel Druck machen. Die Berufslaufbahn, besonders wenn man sich auf das fokussiert, ist eh lang. Also es gibt die Möglichkeit, sich ein paar Mal neu zu erfinden, wenn man das möchte, bis man das Richtige findet.
Ein schöner Rat.
Absolut.
Jetzt nehmen wir dich wieder zurück mit ins Salzkammergut mit unserem Wordrap. Und zwar die erste Frage, im Salzkammergut schmeckt mir?
Im Salzkammergut schmeckt mir... Holzknechtnocken fallen mir ein mit Sauerkraut. Sagt euch das was wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe es einmal bekommen vom Müsli, der bei den Flying Bulls als Mechaniker arbeitet. Okay. Kennst du den vielleicht aus Bad Ischl? Der hat mir das einmal gemacht, das war herrlich. Ja. Schöne Grüße gehen raus.
Sauerkraut oder Apfelmus, aber ich bin eher Fraktion Sauerkraut.
Ja, ich habe beides gekostet, herrlich. Kennt man aber eher wirklich nur im inneren Salzkammergut.
Genau, und für die Nachspeise würde ich den Zaunerstollen reinwerfen, ja.
Philipp ist gestern als bestes Familienunternehmen ausgezeichnet worden. Gratulation.
Na wunderbar.
Hast du mitbekommen?
Ja.
Ja, im Salzkammergut taugt man nicht.
Taugt man nicht. Egoistisch, dass es ein bisschen zu weit weg ist von da, wo ich wohne. Ich wäre öfter dort, wenn es näher wäre. Und manchmal ein bisschen das Wetter. Also manche schöne Ausflüge wurden ein bisschen getrübt vom Nebel oder von anderen Wetterzuständen.
Aber nimm der Robert Steiner als Vorbild, der schafft es auch aus Wien oft ins Salzkammergut zu kommen.
Ja, vielleicht sollte ich auch einen Podcast starten, dass mich das motiviert, oft hinzukommen. Ja.
Der Nächste.
Im Salzkammergut fehlt mir, und sage jetzt ja nicht der Podcast.
Was fehlt mir im Salzkammergut? Ich glaube, für mich persönlich manchmal ein bisschen die Vielfalt. Und ich weiß, das ist ein bisschen zwiespältig, weil es gibt viel Vielfalt im Salzkammergut, aber nicht so wie anderorts oder in größeren Orten. Ich meine, kulturelle Vielfalt, ich meine auch die Buntheit der Menschen und so weiter. Also das ist manchmal ein bisschen zu wenig Vielfalt für mich.
Und im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Das sind sicher die Menschen, die mir halt nahestehen. Schöne Natur auch, aber ja, mein direktes Umfeld.
Roland Suttner, vielen Dank für diese tolle, tolle Folge. Ich liebe sie jetzt schon. Das muss ich wirklich sagen. Die hat, glaube ich, wirklich sehr was Inspirierendes an sich. Und ich bin gespannt, was die Leute uns so als Response geben auf dich und dein Leben, deinen Lebensweg. Danke.
Ich danke euch. Dankeschön.
Danke.
Bevor wir euch entlassen, Peter, da war doch noch was.
Richtig. Wenn es euch heute gefallen hat, dann haben wir zwei kleine Bitten. Erstens, haut uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify rein. Am besten natürlich 5 Sterne.
Ja, 4 akzeptieren wir auch, aber dann müssen wir reden.
Schreibt dazu, was euch taugt. Lustig, informativ, die zwei sind völlig deppert. Alles ist gültig, Hauptsache es steht was drinnen.
Und zweitens, das ist noch fast wichtiger, ihr kennt sicher jemanden, der mit dem Salzkammergut was am Hut hat. Schickt dem oder der jetzt den Podcast, nicht morgen, jetzt, solange ihr noch dran denkt.
Jede Bewertung, jede Weiterempfehlung bringt uns eine Stufe weiter. Wir haben heuer noch viel vor und wir zählen auf euch. Danke, dass ihr dabei seid.
Servus. Eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.